Die Radio Wissen. Update.
Like people around the world, Americans are repulsed by their barbarism. We will not be intimidated. And those who make the mistake of harming Americans will learn that we will not forget and that our reach is long and that justice will be served.
Die ganze Welt widert dieses Verhalten an. Wir lassen uns nicht einschüchtern. Diejenigen, die den Fehler machen, Amerikanern zu schaden, werden lernen, dass wir nicht vergessen, dass unser Arm weit reicht und dass der Gerechtigkeit Genüge getan wird. So hat US-Präsident Barack Obama auf das neue Hinrichtungsvideo der Terrorgruppe Islamischer Staat reagiert. Das zweite innerhalb von 2 Wochen. Das Video und die Reaktionen darauf, das ist unser Thema heute im Update. Ich bin Anne Zuber.
Update.
Stephen Sotloff ist der 2. US-Journalist, dessen Hinrichtung die IS in einem Video inszeniert, nach dem Mord an James Foley vor 13 Tagen. Sehr wahrscheinlich ist auf beiden Videos auch derselbe Terrorist zu sehen, mit einem britischen Akzent. Die US-Geheimdienste gehen davon aus, dass auch dieses Video echt ist. Wieder wird in dem Film US-Präsident Barack Obama direkt angesprochen und aufgefordert, die Angriffe auf den Irak zu stoppen.
Despite our serious warnings, you, Obama, have yet again, through your actions, killed yet another American citizen.
Obama sei verantwortlich dafür, dass ein weiterer US-Bürger sterben müsse. Die Reaktion Obamas? Er schickt zunächst mal 350 weitere Soldaten in den Irak. Sie sollen dafür sorgen, dass US-Diplomaten geschützt werden. Die Luftangriffe auf IS-Stellungen im Nordirak sollen weitergehen. Und auch Luftangriffe in Syrien schließt Obama nicht aus. Auch die britische Regierung prüft jetzt, ob sie sich möglicherweise an den Luftangriffen der USA im Nordirak beteiligt. Denn das Video ist nicht nur eine offene Drohung an die USA, sondern auch an Großbritannien. In dem Film kündigen die Terroristen an, als nächstes eine britische Geisel umzubringen. Gemeint ist offenbar ein schottischer Entwicklungshelfer. Er ist im Frühjahr 2013 in Syrien entführt worden. Der britische Premierminister David Cameron sagt, man werde alles tun, um den Mann zu schützen, aber definitiv kein Lösegeld zahlen.
The many tens of millions of dollars that ISIL have raised from ransom payments is going into promoting terrorism.
Der IS habe durch Entführungen und Erpressungen schon zig Millionen eingenommen und finanziere damit seinen Terror, sagt Cameron. Er will dafür werben, dass alle G8-Staaten der Strategie zustimmen, kein Lösegeld zu zahlen, um sich nicht erpressbar zu machen. Deutschland soll nach Zeitungsberichten schon mal Lösegeld gezahlt haben für eine Geisel in Syrien. Allerdings hat das Auswärtige Amt das abgestritten.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Im Netz wird vor allem über die Reaktionen auf das Video diskutiert. Daniel Hartmann schreibt auf Facebook: Ich frage mich, wo die ganzen friedlichen Moslems sind. Da kämpfen Barbaren unter eurer Flagge und ihr schweigt. So gewinnt man fast den Eindruck, als würde dieses Verhalten geduldet werden. Darüber ärgert sich Jochen Jochensen. Wie viele friedliche Muslime sind durch NATO und US-Faschismus in den letzten Jahren getötet worden? Wo bleibt da der Aufschrei der Welt und der Qualitätsmedien? Die, die sich als Islamischer Staat bezeichnen, sind alles, aber keine Moslems. Auch im Islam gilt, du sollst nicht töten. Und Nesrin Amin schreibt dazu, was viele Leute im Westen vergessen, ist, dass sie nicht selbst, sondern die vielen Millionen gemäßigten Muslime die ersten Opfer und Feinde der Islamisten sind. Denn die Islamisten sehen diese Muslime mit ihrer Version vom Islam als die größte Bedrohung für ihre Wertvorstellung. Also genug bitte mit der Skepsis, die Welt dreht sich nicht nur um euch. Auf Twitter fordert Zach Green andere Nutzer auf, verbreitet das Video nicht weiter, das ist genau das, was ISIS will. Björn Schiller-Hötzelt schreibt dazu auf Facebook, der grausame Mord bleibt ein grausamer Mord, aber erst die Art und Weise, wie darüber gesprochen wird, macht ihn zum Terror. Und Monika Wondra meint, ich hoffe, dass diesem Terror bald ein Ende gesetzt wird. Die Welt darf nicht mehr länger zögern.
Was sonst noch wichtig war?
Verwirrende Meldungen kamen heute zur Ukraine-Krise. Aus der Ukraine hieß es, Staatschef Petro Poroschenko und Russlands Präsident Wladimir Putin hätten sich auf eine dauerhafte Waffenruhe geeinigt. Als dann aber Russland ziemlich schnell dementierte, das stimmt so nicht, ist auch die ukrainische Regierung wieder zurückgerudert. Stattdessen kamen ganz andere Töne. Der ukrainische Regierungschef Arseniy Jazenjuk hat Russland als aggressiven Staat bezeichnet und gesagt, sein Land plane, eine Mauer an der Grenze zu Russland zu bauen. Russlands Präsident Wladimir Putin hält es dagegen für möglich, dass sich die ukrainische Regierung bis Freitag mit den pro-russischen Separatisten einigt und hat dazu einen Aktionsplan vorgelegt. Darin fordert er:
Alle Kampfhandlungen müssen sofort eingestellt werden. Die ukrainischen Truppen müssen sich so zurückziehen, dass sie mit Raketen und Artillerie keine Städte mehr beschießen können. Die Gefangenen sollen ausgetauscht und alle Luftangriffe gegen die friedliche Bevölkerung in der Konfliktzone müssen sofort aufhören. Von internationalen Beobachtern kann dies dann alles überwacht werden.
Von der EU kommen heute Meldungen über mögliche neue Sanktionen gegen Russland. Bis Freitag will die EU entscheiden, ob sie neue Strafmaßnahmen verhängt. Mehrere Zeitungen schreiben, dass langfristig auch die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 betroffen sein könnte. Die findet nämlich in Russland statt. Nach den Berichten gibt es ein EU-Kommissionspapier, in dem von einem möglichen WM-Boykott die Rede ist. Den hatten mehrere deutsche Politiker in den vergangenen Wochen schon gefordert.
Das, was heute so erfolgreich ist, das muss nicht zwangsläufig die Basis für den Wohlstand und für die Erfolge von morgen sein.
Das sagt Bundesbildungsministerin Johanna Wanka und sie meint damit, dass Deutschland zwar zu den innovativsten Nationen gehört, sich aber darauf nicht ausruhen darf, sondern aufpassen muss, dass es den Anschluss nicht verliert. Das Bundeskabinett hat deshalb heute eine neue Hightech-Strategie verabschiedet. Dieses Jahr sollen 11 Milliarden Euro investiert werden, unter anderem dafür, dass Forschungsideen schneller den Weg aus der Uni finden und auch wirklich umgesetzt werden. Deutschland hat schon seit 2006 eine Hightech-Strategie, die wird jetzt weiterentwickelt. Das heißt, zu den Themengebieten, die sowieso schon gefördert werden, zum Beispiel nachhaltiges Wirtschaften und digitale Gesellschaft, kommen neue dazu, etwa innovative Arbeitswelt oder gesundes Leben. Wie angenehm oder unangenehm wäre Ihnen eine bestimmte Gruppe in der Nachbarschaft? Diese und andere Fragen hat die Antidiskriminierungsstelle des Bundes rund 2000 Deutschen für ihre Minderheitenstudie gestellt. Und sie hat festgestellt, Sinti und Roma werden in Deutschland stärker abgelehnt als jede andere Gruppe. Jeder dritte Deutsche will sie nicht als Nachbarn haben und die Hälfte der Bevölkerung denkt, dass daran die Sinti und Roma mit ihrem Verhalten selbst schuld sind. Die Leiterin der Antidiskriminierungsstelle macht für die Ergebnisse zwei Ursachen aus: Unwissenheit und Gleichgültigkeit. Sie fordert von der Politik Konsequenzen, genauso wie der Vorsitzende des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma, Romani Rose, in der ARD.
Man muss im Bildungsbereich mehr tun, man muss über die Minderheit, über ihre 600-jährige Geschichte aufklären. Man muss die Minderheit mehr im gesellschaftlichen Leben beteiligen und die Politik muss sich mit dem Rechtsextremismus und mit seiner Hetze gegen Minderheiten, den Antiziganismus, auseinandersetzen.
Rose sagt, das Feindbild Zigeuner sei in Deutschland immer noch weit verbreitet.
Was noch wichtig wird.
Ab morgen treffen sich die NATO-Staaten für 2 Tage in Wales. Dort will das Bündnis auf die Ukraine-Krise reagieren. Die NATO will in Zukunft schneller in Osteuropa präsent sein, zum Beispiel mit einer schnellen Eingreiftruppe. Dafür hat sich US-Präsident Barack Obama heute schon vorab bei einem Besuch in Estland ausgesprochen. Bei der Frage, ob er sich Waffenlieferungen an die Ukraine vorstellen könnte, wurde Obama nicht konkret, dementierte aber auch nicht.
Weil der Westen zusammengehalten hat, zahlt Russland einen hohen Preis für sein Handeln. Und die NATO ist bereit, mehr zu tun, damit die ukrainischen Streitkräfte schlagkräftiger werden und das Land verteidigen können.
Konkret hat Obama Estland aber zugesagt, dass die USA mehr Einheiten der Luftwaffe in die baltischen Staaten schicken wollen. Die Ankündigung ist zwar noch sehr vage, aber wir müssen uns wieder auf Bahnstreiks einstellen. Der Chef der Lokführergewerkschaft GDL, Klaus Weselski, hat heute Morgen im Morgenmagazin von ARD und ZDF gewarnt.
Nun gut, Sie wissen, dass unsere Streikplanungen sehr kurzfristig laufen. Ich habe mindestens einen weiteren Warnstreik angekündigt. Der ist in den nächsten Tagen zu erwarten.
Kurzfristig bedeutet, die Gewerkschaft will den Streik zwar ankündigen, aber nicht länger als 14 Stunden vorher. Genauso ist es auch beim letzten Streik abgelaufen. Der war am Montagabend und hat 3 Stunden gedauert. In dem Tarifstreit geht es nicht nur um Geld oder weniger Arbeitszeit. Gleichzeitig streiten sich die Gewerkschaften GDL und EVG darum, wer für welche Berufsgruppe bei der Bahn verhandeln darf.
Und sonst in der Welt?
3,6 Millionen Menschen sterben vermutlich jedes Jahr an den Folgen von Korruption. Das schätzt eine Hilfsorganisation. Die Anti-Armutsorganisation One hat erklärt, dass Einkünfte, die für Korruption verwendet werden, im Gesundheitssystem des Landes fehlen und in Entwicklungsländern deshalb so viele Menschen sterben. In wirtschaftlich stärkeren Ländern könne Korruption zu weniger Wachstum, weniger Privateinkommen und zu politischen Unruhen führen. Die Organisation rät Regierungen, auch Steuerhinterziehung härter zu verfolgen und transparenter zu werden im Hinblick auf ihre Einnahmen und Ausgaben. Die Anti-Armutsorganisation One ist ein Zusammenschluss von verschiedenen Non-Profit-Organisationen. Einer ihrer Gründer ist der U2-Sänger Bono. Japans Regierung wird weiblicher. Regierungschef Shinzo Abe hat sein Kabinett umgebildet. 3 Frauen kommen neu dazu. 5 von insgesamt 18 japanischen Ministern sind jetzt weiblich. Abe hatte sich zum Ziel gesetzt, in Japan generell deutlich mehr Frauen in Führungspositionen zu bringen. Bis 2020 soll der weibliche Anteil bei 30% liegen. Aktuell sind es nur 11%. Im internationalen Vergleich steht das Land schlecht da. Auf einer Rangliste des Weltwirtschaftsforums zur ökonomischen Gleichstellung und politischen Teilhabe von Frauen liegt Japan auf Platz 105. Zum Vergleich, Deutschland belegt den 14. Platz, erster ist Island. Dass jetzt mehr Frauen zur Regierungsmannschaft gehören, soll ein Schritt zu mehr Gleichberechtigung in Japan sein. Ein türkisches Gericht hat einen Polizisten ins Gefängnis geschickt. Wegen der Erschießung eines Demonstranten während der Gezi-Proteste bekam der Beamte eine Haftstrafe von 7 Jahren und 9 Monaten. Nach Meinung der Richter hatte der Polizist einen 26-Jährigen bei einer Kundgebung in Ankara mit seiner Dienstwaffe getötet. Das Urteil fiel milder aus, weil der Angeklagte von Demonstranten provoziert worden sein soll. Die Familie des Opfers will dagegen Berufung einlegen. Die Proteste im vergangenen Jahr richteten sich ursprünglich gegen ein Bauprojekt im Istanbuler Gezi-Park. Es gab dann aber in der Türkei landesweite Demonstrationen gegen die Regierung des damaligen Ministerpräsidenten Recep Tayyip Erdogan.
Wissensnachrichten.
Unsere Welt wird angetrieben von Öl und Gas. Aber irgendwann sind sie leer, die Vorräte an fossiler Energie, die es auf der Erde gibt. Da wäre es doch ziemlich genial, wenn sich das Gas einfach so im Reagenzglas herstellen lassen würde. Forscher aus Großbritannien und Finnland haben das jetzt geschafft. Sie haben Propangas hergestellt. Arne Hell von den D-Radio Wissensnachrichten. Wie haben die das gemacht?
Also die Forscher haben das Propangas von Bakterien produzieren lassen. Und zwar von Bakterien, die jeder von uns im Körper hat, von E. coli-Bakterien, das sind Darmbakterien. Allerdings haben die Forscher nicht die ganz gewöhnliche Form von E. coli genommen, die können das nicht, sondern eine gentechnisch veränderte Variante. Diese Bakterien sind in der Lage, ein ganz bestimmtes Enzym zu produzieren. Und dieses Enzym wiederum sorgt in den Bakterien dafür, dass ein ganz natürlicher chemischer Prozess, ja, sozusagen umgelenkt wird. Also man muss sich das so vorstellen, in den Bakterien, da gibt es Fettsäuren und die werden normalerweise abgebaut. Die werden dann dazu genutzt, dass die Bakterien neue Zellhüllen aufbauen können. Und das Enzym, das grätscht jetzt quasi dazwischen und sorgt dafür, dass Bestandteile der Fettsäuren eben nicht abgebaut werden, sondern verwendet werden, um das Gas Propan zu produzieren.
Und dieses Gas wäre dann auch sofort einsatzbereit? Also könnte ich damit, so wie es produziert wird, auch direkt meinen Campingkocher zum Beispiel betreiben?
Ja, so direkt, so wie es aus den Bakterien rauskommt. Also man könnte mit dem Propan auch heizen oder man könnte es verflüssigen und damit dann Autos antreiben. Das geht alles mit diesem Gas. Und das ist auch der große Vorteil an dieser Methode, sagen die Forscher. Man muss da nichts mehr umwandeln oder wie bei anderen Biotreibstoffen das dann irgendwie noch in die Raffinerie geben. Dadurch wäre diese Methode eben auch relativ günstig. Das Problem ist im Moment noch, da kommt bei den Bakterien im Moment noch zu wenig Propan dabei raus. Die Forscher wollen den Prozess, der in den Bakterien abläuft, jetzt noch verbessern. Und wenn das gelingt, glauben sie, dann könnte schon in 5 bis 10 Jahren in großem Stil Gas im Reagenzglas produziert werden.
Mensch. Zweites Thema, Kiffen. Das ist sicherlich nie gesund, aber für Frauen ist Cannabiskonsum offenbar gefährlicher als für Männer. Zumindest sagen das Forscher aus den USA.
Genau. Und das liegt wahrscheinlich an einem Hormon, und zwar am Östrogen, also an dem weiblichen Geschlechtshormon. Das soll dafür sorgen, dass Frauen sensibler, also heftiger auf Cannabis reagieren. Die Forscher von der Washington State Universität haben Tests gemacht, und zwar mit Ratten, mit männlichen und weiblichen Ratten. Die bekamen den entscheidenden Wirkstoff dieser Droge direkt gespritzt. Das ist der Wirkstoff THC. Und die weiblichen Ratten, die haben danach dann eben deutlich weniger empfindlich auf Schmerzen reagiert als die männlichen. Bei ihnen hat also das THC stärker gewirkt.
Und warum ist das dann gefährlicher für die Frauen, wenn es stärker wirkt?
Die weiblichen Ratten, die wurden eben auch viel schneller abhängig von der Droge. Und das sogar, obwohl sie jeweils eine geringere Dosis THC gespritzt bekommen haben. Die Forscher gehen davon aus, dass bei Frauen durchs Kiffen dann eben auch schneller Störungen auftreten könnten, wenn sie schneller abhängig werden. Also zum Beispiel Angstzustände oder Paranoia. Nur in einem Punkt, da hat bei den Versuchen das THC stärker bei den männlichen Ratten gewirkt. Und das war beim Essen. Sie hatten nämlich deutlich öfter Heißhunger als die weiblichen Ratten.
Und von Ratten gehen wir jetzt zu Vögeln, und zwar zu Kakadus. Die sind offenbar noch intelligenter, als man bisher schon dachte.
Ja, vor allen Dingen eine bestimmte Kakadu-Art, die Goffin-Kakadu. Kakadus aus Indonesien. Biologen aus Wien und Oxford haben nachgewiesen, dass sich diese Papageienart komplexe Dinge bei ihren Artgenossen abschauen kann. Die Kakadus sollten eine Nuss aus einem Käfig rausholen, das war der Versuch. Ohne Werkzeug kamen die da aber nicht ran. Also hat sich der erste Kakadu aus einem klobigen Stück Holz dann ein langes, dünnes Stückchen abgebrochen und damit hat er sich die Nuss dann aus dem Käfig rausgeangelt. Zwei andere Kakadus haben sich das angeschaut und dann diese Technik mit einem Stück Holz sogar noch verbessert. Am Ende konnten sie das dann deutlich schneller als der erste Kakadu. Und so ein kreatives Lernen, das hat man bisher eigentlich nur bei Menschenaffen beobachtet.
Wetter. Die Nacht wird überall in Deutschland trocken. Die Werte sinken dabei auf 13 bis 8 Grad. Der Donnerstag wird dann wieder ganz schön. Die Sonne kommt ab und zu raus. Im Süden werden die Wolken im Tagesverlauf dichter und am Alpenrand sind Gewitter möglich, zum Teil mit Starkregen. Sonst gibt es trockenes Wetter. Die Höchstwerte liegen morgen zwischen 21 und 26 Grad. Am wärmsten ist es am Oberrhein.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.